SWR 1. Thema Arbeit und Soziales. Heute mit Claudia Welle. Schönen guten Morgen. Wir wollen heute den sozialen Wohnungsbau ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Sie können sich wie immer an der Diskussion beteiligen. Die beiden Experten werden Ihre Fragen nachher beantworten. Hier die Telefonnummer, das ist die 069 für Frankfurt und dann die 155690. Noch einmal 069 und dann die 155690. Sozialwohnungen gibt es in jeder Stadt, auch hier in Frankfurt. Und zu Beginn der Sendung möchte ich Sie einfach mal einladen, zusammen mit Ulf Bayer eine solche Siedlung zu besuchen.
Frankfurt Ben-Gurion-Ring. Die Straße säumen bis zu 8-geschossige Wohnhäuser. Rund 4000 Menschen wohnen in der Siedlung am Bügel in allem, was die Bauindustrie der 70er Jahre hergab. Waschbeton, braun verkleideter Beton, nackter grauer Beton. Dazu regelmäßig Balkons mit grünen Pflanzen. Wir fahren mit dem Fahrstuhl in den 7. Stock und schauen uns eine Sozialwohnung mit 3 Zimmern an. Die Wohnung ist hell und geräumig. Bad und WC sind getrennt. Vom Balkon blickt man auf den Taunus. Angelika Rau fühlt sich dennoch wohl in ihrer Wohnung.
Meine Wohnung ist okay. Ich sehe die Sonne aufgehen, ich sehe sie untergehen. Es ist einfach okay. Und ich denke, wer 17 Jahre hier lebt, der wird es auch weiterhin können. Und das Einzigste ist, egal wo man wohnt, egal wo man ist, es liegt an einem selber, wie man sich wohlfühlt oder was man draus macht.
Sie hat ihren Freundeskreis hier und denkt nicht ans Wegziehen. Der Weg führt uns in eines der anderen Häuser. Hier ist das Treppenhaus nicht frisch geweißt. Fußabdrücke zieren die Wand. Auch hat jemand sich mit seinem schwarzen Filzstift verewigt. Der Lichtschalter ist aus massivem Metall, damit er nicht zertreten werden kann. Hausmeister Karl-Heinz Bürger arbeitet seit über 20 Jahren am Bügel. Er kennt sich aus zum Thema Vandalismus.
Es war vor 8-9 Jahren sehr schlimm, es hat sich aber wesentlich gebessert. Ist noch ein bisschen, halt Jugendliche machen halt sehr viel defekt.
Die 27 Klingelschilder zeigen es. Hier wohnen viele Menschen, zu viele. In der Anonymität passt keiner auf den anderen auf. Ein Verhältnis zum gemeinsam bewohnten Haus entsteht so nicht. Müsste Hausmeister Bürger die Siedlung noch einmal bauen, würde er genau hier ansetzen.
Ich werde versuchen, keine Hochhäuser zu bauen, beziehungsweise keine Häuser, wo sehr viel Mieter auf einmal in einer Wohngemeinschaft drin sind. Versuchen, die Häuser auf, sagen wir, 15 Mietparteien zu belassen, ja, um eine Hausgemeinschaft zu fördern.
Rund 40 Nationen wohnen am Bügel. Wohnen dann viele Menschen in einem Haus, ist die Verständigung untereinander entsprechend schwer. Auch wenn die Kriminalitätsrate im Bügel geringer ist als in der Stadt, gilt die Siedlung als sozialer Brennpunkt. Adolf Rüdiger Schöninger von der Wohnungsbaugesellschaft GWH kennt die Siedlung seit Jahren. Er beschreibt, wie sich deren soziales Gesicht verändert hat.
Der Strukturwandel in allen öffentlich geförderten Wohnanlagen ist gegeben. Ausschlaggebend ist die nicht angepasste Einkommenshöhe. Das heißt also, das, was früher immer so gesagt wird, der gute Handwerker kann mit Familie einziehen, ist heute im Durchschnitt nicht machbar. In dem Moment ist es also so, dass nur viele Alleinerziehende gerade noch die Einkommensgrenze erreichen.
Wir gehen vom Büro der Gesellschaft ins Jugendhaus der Siedlung. Der Weg dorthin führt an einem Spielplatz vorbei. Aus der Ferne ist der Teich mit seinen grünen Wiesen zu sehen. Fast schon ein Idyll. Störte nicht der Müllsack an der Wasseroberfläche das schöne Bild?
Wir haben zwei Studiogäste eingeladen. Roland Battenhausen von der IG Bau, dort wohnungspolitischer Sprecher, lange, lange Jahre in der Landespolitik tätig. Und Klaus Mierig, ebenfalls lange im Bereich Wohnungsbau tätig. Er ist Leiter des Amtes für Wohnungswesen hier in Frankfurt. Herr Battenhausen, zu der Reportage eben, ist das nun ein ganz typisches Beispiel für sozialen Wohnungsbau?
Das ist ein realistischer Befund. Wir müssen aber sehen, dass es sehr große Unterschiede gibt in den Ballungsgebieten, wie zum Beispiel hier in Frankfurt. Dort drängen sich auch die sozialen Probleme und die drängen dann auch in die Wohnsiedlungen mit hinein. Und das, was der Hausmeister hier als Planungsskizze aufgegeben hat, war sehr interessant, weil ich schon glaube, die Art und Weise, wie man vor 20, 30 Jahren verdichtet gebaut hat, führt heute zu Folgeproblemen, die man damals gar nicht hat abschätzen können oder wollen. Man hatte die Philosophie, auf sehr engem Raum sehr viele Wohnungen hochzuziehen, um einfach bei den Grundstückskosten zu sparen.
Und so die Kosten wieder reinzubekommen.
Ja, dann auch. Nun ist es aber so, die Folgekosten, die sich hier zeigen, sind in der Regel vielfach höher. Und hätte man etwas stärker mit Abständen und Durchgrünung und vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste, mit vernünftiger sozialer Durchmischung operiert, dann hätte man sich sehr viele der heutigen Probleme ersparen können.
Herr Mirik, Sozialwohnungen, was sind das eigentlich? Was versteht man genau darunter?
Sozialwohnungen sind nach dem Kriege bis heute auch noch, wenn auch nicht mehr in dem Umfang, gebaut worden für damals hieß es breite Schichten der Bevölkerung, um einfach dringende Wohnungsprobleme zu lösen. Man hatte Einkommensgrenzen geschaffen, um sicherzustellen, dass diese Wohnungen auch denen zur Verfügung stehen, die eben nicht imstande sind, die Mieten zu zahlen, die üblicherweise auf dem freien Wohnungsmarkt gefordert werden. Die Sozialwohnung als solche ist natürlich nicht oft zu vergleichen mit frei finanzierten Wohnungen von der Größe her. Da gibt es Normen, die richten sich danach, wie groß die Familie ist. Also man kann jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, auch wenn es in den Jahren kleine Unterschiede gab, die Drei-Zimmer-Wohnung, also für die Familie, klassische Familie, Vater, Mutter, ein Kind, liegt etwa bei 70, Anfang 70 Quadratmeter. Für jedes Kind kommen dann 10 Quadratmeter hinzu. Dementsprechend werden die Wohnungen gebaut. Für Alleinstehende geht die Quadratmetergrenze bis 50 und zwei Personenhaushalte bis 60, Anfang 60 Quadratmeter. Das sind natürlich, wenn man heute sich die Wohnungen anguckt, stellt man fest, in den 60er Jahren noch, damals wollte man viele Wohnungen bauen und viele versorgen, sind die Drei-Zimmer-Wohnungen eben nur 364 Quadratmeter. Später ist man ein bisschen großzügiger geworden und so haben sich die Dinge im sozialen Wohnungsbau über die Zeit hinweg entwickelt. Aber eins steht nach wie vor natürlich, nämlich Bereitstellung von Wohnraum für Einkommensschwächere.
Sie sagten eben, man darf eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreiten, sonst hat man keinen Anspruch auf eine Sozialwohnung. Wo liegt denn diese Grenze?
Also ich mache es jetzt nochmal am Beispiel fest eines Drei-Personen-Haushalts. Es gibt sogenannte Freibeträge. Der Haushaltsvorstand, der Vater, bekommt den Freibetrag von 23.000. Der erste Angehörige, in der Regel dann die Ehefrau, 10.200. Und für jedes Kind dann noch einmal 8.000 Mark dazu. Das würde bedeuten, ein Freibetrag von rund 40.000 Mark. Und wenn man jetzt das Einkommen gegenüberstellt, früher war es mal vergleichbar mit dem Bruttoeinkommen, heute ist es aber so zu sehen, dass man sagt, Bruttoeinkommen abzüglich eines pauschalen Betrags von 30%, das, was da rauskommt, darf nicht mehr über dieser Freigrenze liegen. Also wenn wir sagen, die Freigrenze 40.000, dann bedeutet das, dass die Familie etwa 53.000 Mark brutto verdienen kann, abzüglich 30%, dann werden sie knapp unter den 40.000 liegen. Erfüllen also die Voraussetzungen. Wenn es eine Einzelperson ist, dann gilt ein Freibetrag von 23.000 Mark. Wenn man jetzt so ein bisschen hochrechnet, dann kann man sagen, also knapp über 30.000 Mark im Jahr brutto, abzüglich 30%, dann wird man unter den 23.000 landen. Das macht schon deutlich, dass die Einkommensgrenzen sind nicht sehr hoch, insbesondere bei ein- und zwei-Personen-Haushalten wird es natürlich ganz eng, wenn man sich überlegt, was diese Menschen dann verdienen, was sie für die Miete hinlegen müssen und was dann übrig bleibt. Bei größeren Familien sieht es dann sicher etwas besser aus, weil in aller Regel gibt es da einen Alleinverdiener und mit drei Kindern hat man als normaler Arbeitnehmer, sage ich jetzt mal, jede Chance, im sozialen Wohnungsbau unterzukommen.
Was kostet zum Beispiel so eine Wohnung?
Das ist wieder ein Problem, weil natürlich die jeweiligen Förderer immer mit Blick auf den Inhalt der Kasse unterschiedliche Finanzierungsmodelle entwickelt haben und man sich im Laufe der Zeit im öffentlich geförderten Wohnungsbau auch an die allgemeine Mietentwicklung angepasst hat. Sodass es also heute noch durchaus Mieten gibt, die bei 6 Mark pro Quadratmeter liegen. Das hat natürlich dann auch was mit der Ausstattung zu tun. Es gibt ja auch noch Wohnungen mit Ofenheizung. Oder bei 8,50 Mark in der Siedlung, die Sie vorhin in Ihrem Beitrag angesprochen haben, in Frankfurt-Bonnames, Ben-Gurion-Ring, liegt die Miete im Schnitt etwa kalt bei 8,50 Mark pro Quadratmeter. Neue Sozialwohnungen, die heute gebaut werden, werden schon für eine Ausgangsmiete, Kaltmiete für 9,70 Mark gefördert.
Also da steigen die Ansprüche. Wenn man sich für eine Sozialwohnung interessiert, wie ist das Prozedere? Komme ich dann zu Ihnen hin? Wie funktioniert das?
Wer eine Sozialwohnung benötigt, der muss hier in Frankfurt sich beim Amt für Wohnungswesen als Wohnungssuchender registrieren lassen. Das heißt, er muss seine Einkommensverhältnisse darlegen, muss Auskunft über die Familiengröße geben.
Und man braucht eine Bescheinigung vom Arbeitgeber zum Beispiel.
Ja, Verdienstbescheinigung. Da gibt es also auch Vordrucke, weil wir da nicht jede Verdienstbescheinigung akzeptieren, sondern wir müssen da ein paar Informationen mehr haben. Aber die Auskünfte kriegt er dann alle plus die Unterlagen bei der Vorsprache. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann er dann registriert werden, wenn seine Ausgangssituation tatsächlich das rechtfertigt. Also wir sind keine Tauschbörse, sondern wir wollen denen helfen, die darauf angewiesen sind. Wer also in einer schönen Dreizimmerwohnung wohnt, die auch relativ günstig ist und sagt, ich möchte lieber im sozialen Wohnungsbau wohnen, weil ich ständig Ärger habe mit meinem Vermieter, der hat natürlich keine Chance, bei uns registriert zu werden. Also die Ausgangssituation, Wohnverhältnisse spielt immer auch eine Rolle.
Sie sagten, Verdienstbescheinigung ist wichtig. Brauche ich noch weitere Belege, mit denen ich zu Ihnen zum Wohnungsamt komme?
Das ist unterschiedlich, je nach Situation des Nachfragers. Also wenn zum Beispiel eine ausländische Familie, und da haben wir sehr viele, registriert werden möchte, dann ist natürlich auch Voraussetzung die Aufenthaltserlaubnis. Also dann ergeben sich weitere Kriterien. Oder wenn ein älterer Bürger zum Beispiel Interesse hat, in eine sogenannte Altenwohnanlage zu ziehen, dann muss auch eine Bestätigung des Hausarztes beigefügt werden, dass er noch imstande ist, einen eigenen Haushalt zu führen. Weil es kommen ja dann auch oft Menschen, die schon weit in den 70ern sind, und in den alten Wohnanlagen findet ja kein Betreuungsdienst statt, also deswegen auch dann diese Voraussetzung.
Also da sichert man sich dann schon ein bisschen ab. Dass es Sozialwohnungen gibt, das ist für uns heute ganz, ganz selbstverständlich. Es war aber nicht immer so. 1950, da legte die Regierung Adenauer mit dem ersten Wohnungsbaugesetz zunächst einmal die Grundlage im Prinzip für die heutige Wohnungsbaupolitik. Durch massive Förderung soll der Wohnungsbau angekurbelt werden, so zumindest die Vorstellung des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer.
Die Förderung des Wohnungsbaus wird von der Bundesregierung wie schon bisher als eine Aufgabe von ganz besonderer Bedeutung und Dringlichkeit angesehen und entsprechend behandelt werden. Die Bundesregierung wird daher weiter bestrebt sein, die Menschen aus den noch vorhandenen Notunterkünften herauszunehmen. Dem Einsatz öffentlicher Mittel aus dem Steueraufkommen sind Grenzen gesetzt. Es muss daher das Privatkapital noch mehr als bisher für den Wohnungsbau interessiert werden. Schon aus diesem Grunde müssen auch im Wohnungsbau die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft Schritt für Schritt immer mehr zur Geltung kommen.
Wurde 1994 mit der öffentlichen Hilfe noch 162.000 Wohnungen gebaut, waren es ein Jahr später nur noch 107.000. 1995 kürzte der Bund seine Zuschüsse weiter auf 2 Milliarden Mark und 1998 waren es nur noch 1,3 Milliarden, die dem sozialen Wohnungsbau zuflossen. Die Kürzungen dauern an und die Lage auf dem Wohnungsmarkt verschlechtert sich zunehmend.
Die Lage auf dem Wohnungsmarkt verschlechtert sich zunehmend, Herr Wattenhausen. Wie viele Sozialwohnungen gibt es denn heute?
Ja, nach der Reportage, die wir hier gehört haben, können wir mit annähernd 2 Millionen kalkulieren. Allerdings Tendenz rasch abnehmend. Soziale Wohnungen werden für einen Zeitraum, die klassischen Sozialwohnungen, von etwa 30 Jahren gefördert. Und über diesen Zeitraum hinweg liegt eine soziale Bindung fest, in der diese Wohnungen eben diesem Nachfragerkreis der Sozialbedürftigeren zugeleitet werden müssen. Und wir haben viele Wohnungen aus den 60er und 70er Jahren, deren Laufzeit jetzt langsam zu Ende geht und es kommt durch Neubau kein entsprechender Ausgleich hinzu, sodass wir in wenigen Jahren die Schwelle von 1 Million sozialer Wohnungsreserve erreicht haben dürften.
Gibt es noch weitere Gründe, dass das immer mehr an den Rand geschoben wird?
Nun gut, die Politik hat natürlich durch die Haushaltsenge, die hohe Verschuldung der Gebietskörperschaften, das ist der Bund, sind die Länder, die Gemeinden ebenso, keinen großen finanziellen Spielraum. Und die Zahlen zeigen, dass wir 1993 noch 4 Milliarden von Bundesseite hineingegeben haben. Wenn der Bund jetzt in 99 bei 1,1 Milliarden ist, dann werden die Länder analog folgen, auch dort Einsparungen vornehmen und auch die Kommunen das Gleiche tun, sodass diese Abwärtsspirale im Investitionsverhalten dramatisch verstärkt wird und wir nicht davon ausgehen können, dass irgendwer am freien Markt dieses auffängt. Gleichwohl kann man sagen, dass global der Markt relativ gut dasteht, ausgeglichen ist. Unsere Sorge ist jedoch, dass in den Ballungsgebieten, in den Zentren der Nachfrage, wir gerade für diesen Nachfragerkreis erhebliche Schwierigkeiten haben, bezahlbar, also Wohnungen zu vernünftigen Mieten anzubieten. Das ist das große Problem. Die leerstehende Plattenwohnung in Magdeburg nutzt dem Nachfrager im Rhein-Main-Gebiet eben überhaupt nichts.
Und das wird vor allen Dingen in ein paar Jahren dann schwieriger werden, wenn jetzt nichts mehr gebaut wird. Bund, Länder, Kommunen beteiligen sich am sozialen Wohnungsbau. Sie fördern ihn in welcher Form denn?
Sie geben in erster Linie finanzielle Zuschüsse. Das ist der Hauptbrocken, der gegeben wird. Sie legen aber auch qualitative Grenzen fest. Herr Mierig hat schon auf die Wohnflächengrenzen hingewiesen. Es gibt Gott sei Dank im sozialen Wohnungsbau seit einigen Jahren auch eine Entwicklung, dass man in die Zukunft schaut, insbesondere Stichwort Ökologie, Energieeinsparung, sozialer Wohnungsbau wurde zum Teil auch experimentell genutzt, um neue Bauverfahren mit einzuführen, um zum Beispiel beim Stichwort kostengünstiges Bauen eine Schrittmacherrolle einzunehmen. Und wenn Sie hier im Umfeld von Frankfurt am Main sich in neuen Siedlungen oder neuen Anlagen, das sind ja kleinere Einheiten, in den letzten Jahren gebaut worden, umschauen, dann stellen Sie sich fest, dass auch neuere Erkenntnisse der Bautechnik ihren Eingang in den sozialen Wohnungsbau gefunden haben. Sozialer Wohnungsbau ist eben nicht nur ein Negativbegriff für armselig oder minderwertige Bauqualität. Ganz im Gegenteil, hier sind in der Vergangenheit und auch aktuell hervorragende Bauqualitäten auf den Markt gebracht worden.
Wie sieht es aus mit den älteren Wohnungen?
Die älteren Wohnungen sind an sich eine Perle im Bestand. Das muss man deshalb sagen, weil die Wohnungen, die in den 50er, 60er Jahren entstanden sind, noch genügend Freiraum hatten. Sie sind inzwischen herrlich durchgrünt. Sie haben zum Teil noch eine stabile Bewohnerstruktur. Die älteren Menschen, die waren ja damals jung, die sind mit der Siedlung alt geworden, sodass hier ein Wechsel entstanden ist. Diese älteren Wohnungen bedürfen aber einer notwendigen Modernisierung, zum Teil auch einer grundlegenden Sanierung, weil die damaligen Anforderungen in der Wärmetechnik, die waren ganz andere als heute. Und insofern glaube ich, dass zukünftig das Schwergewicht auch der Förderung der öffentlichen Hand sehr stark in die Wohnungsbestände hineingelenkt wird. Und die neue Bundesregierung hat hier ja auch in ihrem Programm einen deutlichen Schwerpunkt in diese Richtung gelegt.
Nun, Stichwort auch Anreize. Gibt es denn heute überhaupt noch Anreize für Investoren in den sozialen Wohnungsbau hinein zu investieren? Wenn ich zum Beispiel den steuerlichen Aspekt sehe, die Anreize werden da für Vermieter ja eigentlich immer geringer.
Das ist sicher richtig, dass die Anreize geringer werden, aber im Hinblick auf die relativ geringen Mittel, die zur Verfügung stehen und die auch begrenzten Möglichkeiten, insgesamt auch von entsprechendem Bauland, dann sozialen Wohnungsbau aktuell zu betreiben, wirft da eigentlich keine Probleme auf. Und es ist ja für viele Investoren, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Abschreibung, die immer noch da sind, immer noch eine lohnende Sache.
Also der Investor kann dann mit einer kürzeren Bindungsfrist kalkulieren. Nicht mehr mit 30 Jahren, sondern bereits nach 10 Jahren läuft dann die Bindungsfrist aus. Er ist dann frei und kann die so frei gewordene, von Bindung frei gewordene Wohnung dann am klassischen freien Markt vermieten. Das heißt, im gesamten Finanzierungssystem haben sich erhebliche Änderungen seit den 50er Jahren eingespielt. Im Übrigen ist ein großer Anreiz zum Bau von Wohnungen immer noch das sehr niedrige aktuelle Zinsniveau. Wir haben ja sozialen Wohnungsbau in den 70er und 80er Jahren gemacht, da lagen die Zinsen um 30, 40 und noch mehr Prozent höher als auf dem heutigen Niveau, sodass ich glaube, auch hier ist wieder eine Chance für den Investor, wenn er nur langfristig rechnet, später eine schöne Rendite auch mit Sozialwohnungen zu erzielen.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
7.52 Uhr, 8 Minuten vor 8. In der vergangenen Woche besuchte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Rolf Porz, jene Truppenteile seiner Teilstreitkraft, die am Boden in der KFOR mitwirken. Eine Reportage unseres Kollegen Rolf Clement, der den Offizier begleitet hat.
Topila, ein kleiner Ort in den Bergen des Kosovo. Die Bewohner stehen auf einer Wiese und skandieren NATO, NATO. Immer wieder winken sie. Frauen, Kinder und alte Männer haben sich da versammelt. Die jüngeren Männer fehlen völlig. Ein Mädchen trägt eine Jacke mit der Aufschrift TSV Meßstetten. Ein Zeichen, dass die Hilfsgüter aus Deutschland angekommen sind. Das 370-Seelendorf ist total zerstört. Die freundliche Aufnahme hier, 13 Wochen nach dem Einrücken der Bundeswehr ins Kosovo, ist immer noch wie am ersten Tag. Für Oberfeldwebel Helge Jensen ist dies der Teil seiner Aufgabe, die ihm großen Spaß macht.
Für solche Leute und Menschen macht es Spaß, Soldat zu sein, auch hier zu sein. Es gibt aber auch andere Punkte. Zum Beispiel, ich selber habe jetzt 12 frische Morde aufgenommen und etliche Massengräber mitbearbeitet. Und dann ist das wieder negativ.
Die Kosovo-Albaner leben auf engstem Raum. In einem kleinen Zimmer liegen 5 Matratzen, anstelle der Tür hängt eine Decke. Trotzdem sind die Menschen fröhlich. Die Zeit, die sie in den Bergen verbringen mussten, ist vorbei. Auf den Ruinen stehen Bundeswehrsoldaten und hämmern Dachstühle. Sie grüßen den vorbeigehenden Inspekteur der Luftwaffe, General Rolf Porz, freundlich, aber sie klettern nicht herunter. Ihre Aufgabe ist ihnen wichtiger als die soldatische Form. In einigen Wochen müssen die Häuser winterfest sein, die Zeit drängt. 2 Arten unterscheiden die Soldaten, wie Oberstleutnant Winfried Köhler, der Kommandier des Pionierbataillons, erläutert.
Wir müssen unterscheiden zwischen Schelderbau und Wiederaufbau. Schelderbau heißt nur so viel, was dringend erforderlich ist, um über den Winter zu kommen. Unterstützung beim Wiederaufbau bedeutet, dass wir richtige Dächer aufbauen, dass wir die Räume so herrichten, dass dort weiter gebaut werden kann. Wobei unser Ziel ist, die Bevölkerung mit einzubinden, sodass es also nur Hilfe zur Selbsthilfe ist.
Und so steht der eine oder andere Albaner, der dazu in der Lage ist, mit auf den Gerüsten. Aber es sind wenige Kosovo-Albaner, die hier mit anpacken können. In dieser ersten Sanierungsrunde geht es darum, den Kosovo-Albanern ein Dach über dem Kopf zu verschaffen. Dazu gehört eine Tür, ein Fenster und eben das Dach im buchstäblichen Sinn.
Wir verteilen die Mittel so, dass wir die 5.000-Marks-Grenze nicht überschreiten. Das war eine Auflage beim Schelderbau, das ist aber kein Problem. Wir kommen also deutlich billiger weg. Ein Schutzraum zum Überleben bekommt immer eine Familie mit bis zu 8 Personen. Sind mehr Personen dabei, dann wird das Material für einen weiteren Raum hergegeben und da müssen die dann selber weiterbauen. Diese 8 Personen leben dann in einem wirklich sehr, sehr einfachen Raum mit 16 Quadratmeter. Da kann man sich vorstellen, wie einfach das dort zugehen muss.
Szenenwechsel, leider auch Klimawechsel. In dem Hubschrauber des Heeres, der uns transportiert, steht an den geöffneten Türen jeweils ein Maschinengewehr mit einem MG-Schützen. Während des Fluges über dem Kosovo hat er sein MG im Anschlag. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Noch ist kein Hubschrauber beschossen worden, aber es könnte jeden Tag passieren. Beim Anflug auf Prizren steigen Rauchwolken auf. In der Altstadt kokelt noch ein Haus vor sich hin. Es wurde in der vergangenen Nacht abgebrannt. Es war ein Haus, das von Serben bewohnt war. Der Blick über die Altstadt zeigt viele mittlerweile kalte Ruinen. Hier wird Nacht für Nacht gewütet. Die Bilanz dieser Nacht zieht der Kommandeur des deutschen Kontingents, Generalmajor Friedrich Reichmann.
Es hat in der letzten Nacht gebrannt. Es hat eine Tote gegeben. Und es sind auch Schüsse gefallen. Soweit die Bilanz der letzten Nacht.
In einer Klosterschule nicht weit weg schützen Bundeswehrsoldaten rund 200 Serben. Sie können nicht in ihre Häuser, die nur knapp 500 Meter entfernt sind. Die Ruhe des Tages weicht, sobald die Dämmerung hereinbricht. 5 Tötungsdelikte, 5 Entführungen, 6 Brandstiftungen, 17 Raubüberfälle, 2 Plünderungen und 48 Autodiebstähle. Das ist die Bilanz der bekannt gewordenen Verbrechen in einer Woche. Die Dunkelziffer wagt keiner zu schätzen. Ist das ein sicheres Umfeld, wie es manche in Deutschland als schon gegeben annehmen? General Reichmann.
Es ist kein sicheres Umfeld, aber wir wollen es sicher machen. Und da sind wir auf einem guten Wege.
Es sind 2 Gesichter, die das Kosovo in diesen Tagen trägt. Auf der einen Seite die fast rührende Dankbarkeit, die Freude, die sich aus dem intensiven Einsatz der KFOR-Soldaten ergibt. Eine friedliche Atmosphäre, geprägt vom Aufbau. Auf der anderen Seite noch immer jene gespannte, ja aufgeladene Atmosphäre der Blutrache, der ethnischen Prägung, die aus den Köpfen dort nicht schwinden will. Rolf Porz, dessen Luftwaffe mit einer Objektschutzkompanie und einigen anderen Soldaten, vor allem in Stäben, an der Mission beteiligt ist, zieht nach seinem ersten Bilanz im Kosovo eine sehr persönliche, doppelte Bilanz.
Ich habe 2 Eindrücke. Zunächst einmal einen zutiefst emotionalen Eindruck, den Sie sicherlich teilen werden, weil ich einen Eindruck gewonnen habe über das, was in diesem Land passiert ist und welche Folgen das auch für die dort lebenden Menschen hat. Und der zweite Eindruck, der hängt damit zusammen, ist einfach der, dass wir als Bundeswehr und gerade auch meine Leute hier helfen können.
Eine Reportage unseres Kollegen Rolf Clement aus dem Kosovo. Wir machen weiter mit den Nachrichten in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk.
Acht Uhr, die Nachrichten. 7.35 Uhr ist es, 5 Minuten nach 7:30. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Morgen. Es wird 7.51 Uhr und es ist wieder Zeit für 10 Jahre danach. 10 Jahre nach dem Fall der Mauer, nach dem endgültigen Ende des Sozialismus, schauen wir, wie es sich beispielsweise lebt in deutsch-tschechischer Nachbarschaft. Welche Rolle spielt im Alltag die Vertriebenenproblematik? Susanne Bittorf hat sich umgehört.
Meine Damen und Herren, auf Gleis 2 bitte einsteigen. Vorsicht bei der Auffahrt.
Zug fährt ab. Die alte Dampfeisenbahn verlässt den Bahnhof von Furt im Wald Richtung Tschechien. Eine Dreiviertelstunde dauert die Reise nach Domažlice, 20 Kilometer hinter der Grenze. Eine Attraktion für Touristen und Einheimische. Deutsche und Tschechen sitzen auf den Holzbänken der alten Waggons. Die Kinder drücken sich an den Fenstern die Nase platt. Einmal im Jahr wird der historische Zug auf die Schienen gesetzt. Eine der zahlreichen grenzüberschreitenden Attraktionen in der Region zwischen Bayern und Böhmen. Und zur Feier des Tages gibt es auch keine Passkontrollen.
Anzuschauen und, oder was einzukaufen oder Burgen anzuschauen.
Besuch machen nach alter Erinnerung, wie wir Kinder waren, allerdings in Esszeit. Und die Grenze war offen, dann sind wir halt auch rüber.
Wir fahren oft nach Deutschland, erzählt der tschechische Familienvater. Die Beziehungen sind doch inzwischen sehr gut. Wir machen häufig Ausflüge, gehen hier ins Schwimmbad oder etwas einkaufen. Und auch er ist heute mit der ganzen Familie nach Furt gekommen. Wir besuchen Deutschland sehr gerne. Hier ist alles so aufgeräumt und sauber. Wir haben auch Freunde hier, weil ich in Furt arbeite. Schade, dass die Grenze so lange geschlossen war, denn das Zusammenleben könnte vielfältiger sein. Stimmen an der deutsch-tschechischen Grenze im Sommer 99. Vor 10 Jahren war hier noch alles dicht. Stacheldraht, Wachtürme, Todesstreifen. Furt im Wald war noch das Ende der Welt, eine Region im Dornröschenschlaf. Heute ist hier einer der wichtigsten Grenzübergänge im Ost-West-Verkehr. Überall hat die Grenze Löcher bekommen. Wanderwege und Landstraßen verbinden Bayern und Böhmen. Vor 5 Jahren kam Petra Vitova nach Bayern. Die Tschechin war Medizinstudentin, neugierig auf das Nachbarland. Sie machte ein Praktikum im Furter Krankenhaus und lernte dort ihren heutigen Mann kennen. Jetzt heißt sie Petra Dobler.
Ich bin zufrieden. Die Leute muss man überall kennenlernen. Von der Seite her habe ich keine Probleme. Beide Seiten müssen sich daran gewöhnen, denke ich, dass wir im Grenzgebiet wohnen und dass sich die Nationen ein bisschen durchmischen, wie das vor 50 Jahren und vorher schon war. Und ich muss sagen, niemand hat gegen mich etwas gehabt und ich habe gegen niemanden etwas gehabt.
Nur ein paar Kilometer entfernt auf der anderen Seite der Grenze wohnt Steffen Schreiber. Er ist Deutscher, kam noch zu sozialistischen Zeiten aus der DDR nach Prag. Dann lernte er seine Frau kennen, eine Tschechin, und sie zogen ins damals noch trostlose Grenzgebiet. Steffen Schreiber, ein Deutscher in Tschechien. Probleme, sagt er, habe er damit nicht. Nicht nur, weil er gut Tschechisch spricht. Vorurteile gäbe es nur noch bei der älteren Generation, meint er. Die Jüngeren haben inzwischen ein ganz anderes Verhältnis zu Deutschland.
Ich persönlich habe keine schlechte Erfahrung mit dem ganzen Problem. Ja, und ich denke auch, viele Leute sind sich bewusst, dass es ohne deutsche Investoren und allgemein ohne den ganzen Grenzverkehr gerade im Kreis Taus sehr schlecht gehen würde. Die ganzen Arbeitsplätze, die ich sehe, sind alles viele deutsche kleine Fabriken zum Beispiel, die in Deutschland leider aufgehört haben, aber die rübergekommen sind, wo 10, 15, 20, 25 Mann eingestellt sind. Aber ohne diese Investitionen, denke ich mal, wäre die ganze Region mit einer anderen Region, die irgendwo im Innenland ist, vergleichbar, wo es sehr schlecht geht.
Auch das ist Alltag an der deutsch-tschechischen Grenze. Fernöstliche Klänge schallen über ein altes Kasernengelände. Hier in der tschechischen Grenzstadt Cheb, dem früheren Eger, hat sich ein riesiger Vietnamesenmarkt breit gemacht. An über 300 Ständen wird der ewig gleiche Ramsch verkauft. Gefälschte Markenartikel, T-Shirts, Jeans und Sportschuhe, Kinderkleider, Uhren, Elektronik und Billig-CDs. Dazu Alkohol und Zigaretten.
Zigaretten, Spiritosen, Benzin und Kuchen.
Das sind also die Hauptgründe, Benzin
und Essen. Und Zigaretten. Das ist eigentlich alles.
Ich habe Zigaretten gekauft. Was habe ich noch gekauft? Den guten Schnaps, den Becherowka. Und was noch? So Kleinigkeiten noch. Ein paar Socken, 10 Paar Socken. Das war's.
An jeder Straße im Grenzgebiet haben sich die Vietnamesenmärkte etabliert. Meistens zusammengezimmerte Bretterbuden, vor denen Kolonien von bunten Gartenzwergen in allen Farben und Größen auf Käufer warten. Auch das Geschäft mit der Prostitution scheint sich immer noch zu lohnen. Nightclubs und rosa Neonherzen blinken einem überall entgegen. Billige Waren und billiger Sex. Wer über die Grenze nach Tschechien fährt, kann den Eindruck gewinnen, als sei das das Einzige, was die Deutschen am kleinen Nachbarland interessiert. Der Billigtourismus gefällt auch dem Bürgermeister von Furth im Wald nicht sonderlich. Seine Stadt leidet unter dem überbordenden Autoverkehr. Aber, sagt Reinhold Macho, es gibt inzwischen auch andere Kontakte und ernstzunehmendes Interesse für die Nachbarn in Tschechien.
Es gibt persönliche Initiativen, immer wieder, das muss ich feststellen, und zwar von beiden Seiten. Es gibt die Initiativen der Vereine, wenn heute ein Verein eine Jahreshauptversammlung hält, ob das der Skiclub ist, ob das die Naturfreunde sind, ob es der Waldverein ist, dann laden die automatisch ihre Partner ein. Und die Erfahrung ist ja, wenn ich mich mit jemandem beschäftige, dann verstehe ich ihn vielleicht auch besser. Und darum glaube ich, dass das deutsch-tschechische Verhältnis vor Ort freier ist von Problemen, als das auf der Ebene der Diplomatie oder der Politik ist.
Fast 10 Jahre nach Öffnung der Grenzen sind die Unterschiede immer noch sichtbar. Arm und Reich liegen hier dicht beieinander. Das bringt Probleme, Neid und Missgunst. Für Steffen Schreiber, den 33-jährigen Deutschen, der schon lange auf der tschechischen Seite der Grenze wohnt, fällt die Bilanz trotz allem positiv aus.
Also meine Meinung ist, es ist bestimmt besser geworden. Viele Leute sagen zwar, ich kann so wie früher nicht nach Deutschland fahren, weil ich einfach kein Geld dazu habe, ich kann mir nichts kaufen, was soll ich da drüben. Aber allgemein würde ich sagen, gerade die Grenzregion geht sehr aufwärts. Die Hälfte der Häuser werden repariert oder neu gebaut, rein vom Anblick her. Ich hoffe, dass sich die ganze Region sich ausgleicht, dass die Grenze wegfällt und dass wir, sage ich mal, nach Deutschland ganz normal fahren, wie jetzt Deutsche nach Frankreich oder nach Österreich. Das hoffe ich.
Die Reportage von Susanne Bitthoff, 7:58 ist es, 2 Minuten vor 8.